Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Darf in einer Trauerrede die Wahrheit gesagt werden über einen Verstorbenen, dessen Leben vielleicht nicht so ganz perfekt war? Oder ist es einfacher und adäquater, doch auf die positiven Aspekte eines Lebens zurückzublicken und alles in rosarote Wolkenworte zu verpacken? Eine Frage, die mich beschäftigt, neben anderen Fragen, die ich heute mit Caroline Stiegler besprechen möchte. Sie ist Trauerrednerin und folgt damit ihrer Herzensberufung. Sie hat zum Teil sehr schwierige Geschichten, mit denen sie konfrontiert wird, in die sie eintauchen muss. Und ich bin sehr gespannt, wie sie darüber denkt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Caroline. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt und ich weiß es absolut zu schätzen.
Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr von Herzen, dass du mich gefragt hast, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf.
Du hast einen Job, der so enorm wichtig ist und ich habe ein paar Fragen, insbesondere in Bezug auf Trauerreden, die mich eigentlich seit der Beisetzung meines Vaters beschäftigen. Und eine davon ist, was darf man über Menschen sagen? Und was behält man lieber raus aus so einer Rede? Wie wird man allen gerecht dabei, ohne einfach etwas nur schön zu malen? Das sind so sensible kleine Dinger. Und dann habe ich mich gefragt, ist diese Trauerrede für den Verstorbenen oder ist sie für die Hinterbliebenen? Wer will da gesehen werden oder wer sollte gesehen werden? Also mich beschäftigen ein paar Dinge ganz enorm in dieser Thematik und ich hoffe, dass du da ein bisschen Licht für mich reinbringen kannst. Auf jeden Fall freue ich mich auf unser Gespräch. Bin ja auch schon mal bei dir zu Gast gewesen vor kurzer Zeit. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, aber heute darf ich dich mal löchern.
Sehr gut. Okay, du hast ja schon ein paar Fragen jetzt gestellt. Also es ist grundsätzlich so, ich sehe es als Trauerrednerin so, dass ich die Reden für alle schreibe. Ich schreibe die Rede natürlich für die Hinterbliebenen. Leonard Bernstein hat es mal so schön gesagt, Begräbnisse sind für die Lebenden da, aber sie sind auch meiner Meinung nach für die Verstorbenen da. Für die verstorbene Seele, die da nochmal diesen letzten Abschied hat. In meiner Welt ist der Verstorbene bei der Trauerfeier dabei. Deshalb fange ich die meisten Reden auch damit an, den Verstorbenen direkt anzusprechen. Das heißt, ich schaue nicht in die Trauergästeschar, sondern ich schaue mal zum Sarg, zur Urne und spreche mit dem Verstorbenen. Ich erzähle ihm nochmal, wie er war, wie sein Leben war, was ihm ausgemacht hat. Und dann gehe ich erst auf die Trauergemeinde. Ich sage ihm auch nochmal, dass er verstorben ist. Ich habe oft das Gefühl, das ist nochmal wichtig. Du bist am so und so vielten dann verstorben und dann gehe ich über zu den Trauerfamilien. Deshalb, die Reden sind für die Verstorbenen und die Lebenden. Das ist einmal ganz wichtig für mich. Und was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen?
Da kommen wir gleich zu. Warte mal, bevor wir da jetzt einspringen, würde ich ganz gerne erstmal von dir wissen, warum redest du überhaupt? Was ist das in dir? Denn du bist ja nicht schon immer Freirednerin gewesen, sondern du kommst aus einem ganz klassischen Vertriebsberuf. Ne?
Ja.
Und was ist da in dir passiert, wo du plötzlich das Gefühl hast, ich habe was zu sagen?
Also ich hatte immer schon ganz viel zu sagen. Es hat mir halt nur nicht immer wer zugehört. Ja, da fängt es schon mal an. Nein, ich weiß es nicht. Also es war immer schon in mir diese hochsensible, also diese Anbindung, diese feinen Antennen und immer dieser Wunsch. Das hat angefangen in dem Moment, wo meine Tochter schwer krank wurde, als 3 Monate altes Baby. Da ist es ganz intensiv geworden für mich. Ja, diese Anbindungen, diese Zufälle, diese Dinge, die passiert sind. Sie ist ja Gott sei Dank jetzt ein gesundes, fast 19-jähriges Mädchen. Und da hat es so angefangen mit so Zeichen, Engeln, was weiß ich. Also alles Mögliche ist da passiert. Es würde jetzt den Rahmen sprengen.
Nee, aber gar nicht. Ich finde es super spannend, weil das ist ja auch so ein bisschen, was mein Podcast ausmacht, eine Geistreich. Ja. Hat ja eine Doppelbedeutung. Und ich höre immer ganz gerne über das, was wir als allgemein hin als Geister bezeichnen. Mhm. Das gehört ja, vielleicht hast du so ein Beispiel dafür.
Also als meine Tochter sehr, sehr krank war, die hatte eine sehr, sehr schwere Gehirnhautentzündung mit 3 Monaten, war auf der Intensivstation und es sind einfach Dinge passiert, die ich Fügungen nenne. Meine Mutter ist damals in die Kirche gegangen hier in Salzburg, da gibt es eine Statue vom Erzengel Michael, hat dort gebetet. Ich weiß mittlerweile aus sicherer Quelle, dass das der Schutzengel meiner Tochter ist. Ja. Und ich bin, dadurch, dass sie in der Intensivstation gelegen ist, konnte ich erst ab 9 Uhr in der Früh in die Intensivstation zu ihr hinein, weil sie eben ja sediert war, Minimal Handling, kein Halten, nichts. Ja. Und ich bin jeden Tag dort, wo ich gelebt habe, das ist ein sehr heiliger Kraftort, das ist ein Teil des Jakobswegs in Österreich. Und da ist eine kleine Kirche auf einem Hügel und ich bin jeden Tag in der Früh auf diese Kirche und habe Richtung des Krankenhauses in die Stadt hineingesehen von dort und habe immer mit ihr gesprochen und habe gebetet. Und da lag auf einmal ein kleines Büchlein, so ein Heft für Jakobswegpilgerer und ich schlag dieses Büchlein auf und da ist die Geschichte von der heiligen Anna. Und ich lese das und die heilige Anna hat eine ganz schwere Gehirnhautentzündung. Ich meine, da zieht es mir heute noch die Goosebumps, wie wir gesagt haben, bei unserem Podcast auf. Und jeder hat sie aufgegeben, aber sie hat es geschafft. Und da wusste ich, das ist ein Zeichen, ein höheres Zeichen und meine Tochter wird das schaffen. Also das war eines der Dinge, die da wirklich passiert sind, wo ich mir gedacht habe, unglaublich. Und ich weiß oder ich nehme mittlerweile an, meine Tochter ist zu mir gekommen, um mich auf diesen Weg zu bringen. Um einfach wirklich mal noch klarer zu verstehen, dass es ganz was anderes noch gibt. Und das, was ich ja schon immer gefühlt habe, was ich natürlich als Teenager und im Vertrieb, als taffe Vertrieblerin nicht zeigen konnte. Gell? Aber es war ja immer da.
Ja, sehr schön. Das ist eine wunderschöne Inspiration in Bezug auch auf das, was wir vielleicht Lebens- oder Seeleninkarnationsplan nennen, wie immer wir das betiteln. Du kommst irgendwann, wenn du aufmerksam bist, an Impulse oder an Inspirationen, die dich auf den Weg bringen. Und ich bekomme ganz viele E-Mails von Menschen, die sagen, ja, wie soll ich denn meinen Lebensplan erkennen? Was ist denn mein Seelenplan? Oder was soll ich denn hier zuhören, Aufmerksamkeit zeigen? Ne? Und genauso Dinge, wie du gerade beschreibst. Ne? Für diese Erkenntnis, meine Tochter ist hier, um mich anzustoßen und auf einen neuen Weg zu bringen, finde ich ganz, ganz fantastisch.
Weil hat aber ja noch gedauert. Dann trotzdem,
ja, das muss ja auch nicht alles gleich immer von heute auf morgen passieren, aber es stößt ja vielleicht was an, ne? ein Moment im Leben. Und wenn man aufmerksam ist und dem folgt, dann merkt man, man kommt in eine Resonanz.
Absolut, also es hat sich dann viel getan. Also ich habe mich dann auch, wie meine Tochter wieder gesund war, relativ schnell auch dann getrennt von meinem damaligen Mann, vom Vater des Kindes, weil das auch von der spirituellen Ebene einfach nicht gefruchtet hat und ich einfach gemerkt habe, ich kann alleine mit meiner Tochter das stemmen und habe natürlich noch lange als alleinerziehende Mutter im Vertrieb gearbeitet, um uns zu ernähren. Keine Frage, ne? Weil natürlich dieses Weltliche ist ja immer da. Wir sind in einem System, das muss bedient werden. Es ist so schwer es ist und ich bin dann noch dieser Ruf ist halt immer stärker in mir geworden, dieser Frust in mir, ja, dieses, das ist es nicht, ja, das kam halt immer mehr. Und dann ist eben die Corona-Geschichte gewesen und dann war die Kurzarbeit und da war dann einfach diese, wirklich, und das war bei vielen Menschen so. Also es war für mich war das ein kollektives Erwachen, gell, und ich bin halt komplett aufgewacht. Ich habe gesagt, so, stopp, und jetzt diese Zeit, die ich da hatte mit meiner Tochter, endlich mal, weil ich habe nur gearbeitet und habe das so genossen und dann kamen diese Impulse. Und dann habe ich ganz viel von Maxim, von Mankiewicz, den Soulmaster, gehört. Mit den Bildern der Seele. Und es war tatsächlich, und ich habe das eh schon einmal erzählt in einem anderen Podcast, ein Bild, das mir geschickt worden ist von meiner Seele, wo ich wirklich während der Dusche am Morgen da gestanden bin, unter dem Duschen, und dieses Bild reinbekam. Du stehst auf einer Wiese und du beerdigst da jemanden, du sprichst da vor Menschen auf einer Wiese, und dann habe ich diese Brautpaare auch gesehen, die ich verheirate. Und dann war es da und dann habe ich es gewusst.
Trauer, Trauung ist so ein Schlagwort, was mir gerade wieder in den Sinn kommt. Ja. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch ganz kurz drüber unterhalten. Du bist Freirednerin, das heißt, du bist nicht nur für die Verstorbenen und die Trauernden da, sondern auch für Trauungen. Genau. Und dann kam mir die Frage in den Sinn, was ist denn dieser Wortstamm eigentlich? Ist das schon mal gefragt worden? Oder ich hatte mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass das ja sehr nah beieinander liegt, die Trauer und die Trauung. Erzähl mal, was da an Informationen geflossen ist.
Ja, dann haben wir das ja gegoogelt gleich, weil wir gesagt haben, das wollen wir jetzt genauer wissen. Und das ist dieser Wortstamm, der kommt aus dem altdeutschen, mittelhochdeutschen Trüven. Also so, glaube ich, spricht man es aus. Und das ist ja Vertrauen und Liebe. Und das ist ja das, egal ob ich jetzt eine freie Trauung mache oder eine Trauerfeier. Ich sage immer, es ist ein Dienst der Liebe. Weil auch eine Trauerfeier ist Liebe. Trauer ist Liebe in einer anderen Form. Daher kommt's.
Ja, wunderbar. Ich bin froh, dass das aufkam. Ich hätte es wahrscheinlich sonst nie gewusst, aber sehr schön, diese Verbindung. Darf man mal sacken lassen.
Ja, interessant, gell?
Ja. Wir haben vorhin, da habe ich dir das Wort abgeschnitten und da möchte ich jetzt nochmal hingehen, weil das so die Kernfrage war für mich heute Vormittag, als ich aufgestanden bin. Ich hatte diese Erfahrung bei der Trauerfeier meines Vaters. Ich saß in der ersten Reihe und unter anderem war ein Bild unseres alten Hauses dort aufgestellt worden. Mein Vater oder meine Eltern waren beide Hoteliers und dieses Haus war sehr dominant im Vordergrund unter der Urne irgendwie hatte man sehr schön dekoriert, alles ohne Frage. Aber ich hatte sehr schmerzhafte Erinnerungen mit diesem Haus, mit diesem Kleinstadthotel. Und der Trauerredner, der sehr gut war als Redner, das kann man nicht sagen, der redete und redete und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, der sagt nicht, was ich hören möchte. Der sagt nicht die Wahrheit. Da ist so viel mehr in diesem Menschen gewesen, als was hier erwähnt wird. Es war so eine Aufzählung, ja, der Mann war dies und er war das. Also er hat die ganzen Rollen aufgezählt und erklärt, aber jeder Mensch hat auch Schattenseiten. Und ja, wie siehst du das als Trauerrednerin? Was darf man da einbringen? Was muss man einbringen? Was muss man außen vor lassen? Wie geht man damit um, damit man vielleicht auch allen gerecht werden kann? Weil ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen außen vor gewesen und fühlte mich einfach nicht abgeholt in dem Moment und fand das, ja, das habe ich einfach nicht vergessen.
Das verstehe ich total und das ist auch ganz, ganz schwierig. Es kommt ja, da fangt es ja schon mal an damit, mit wem führt der Redner das Trauergespräch? Gell? Wenn er das jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, was deine Mutter oder mit wem auch immer dieses Gespräch geführt hat, dann wird die natürlich ganz was anderes sagen, als du gesagt hättest. Ja, das heißt, man weiß jetzt gar nicht, kann man diesem Trauerredner dann einen Vorwurf machen, weil er es ja nicht besser wusste. Und bei mir ist es halt oft so, ich sitze halt sehr lange und ich gebe auch keine Ruhe. Also ich crawle sozusagen, ja. Das heißt, ich gehe da wirklich rein und ich höre nicht auf, weil ich lasse mir immer Fotos zeigen vom Verstorbenen oder von der Verstorbenen und ich kann da auch schon sehr viel ablesen vom Foto. Also ich sehe dann oft schon von der Mimik her, okay, der Mensch, so glücklich war der nicht oder da stimmt was nicht, es ist, spüre ich schon, ja. Und dann frage ich halt und am Anfang heißt es, manchmal reden es gar nicht viel und auf einmal brechen es auf und sagen, was alles passiert ist. Manche ballern gleich voll rein mit den ärgsten Sachen wie Missbrauch, was weiß ich. Also es gibt ja alles, gell? Und ja, es ist für mich ist es so eine Gratwanderung und das ist, glaube ich, für alle Redner, die sich da wirklich damit auseinandersetzen, was darf ich sagen, was nicht. Manche Trauerfamilien sagen dann explizit bitte das nicht erwähnen. Dann ist es so, dann sind meine Auftraggeber, dann habe ich das zu respektieren und zu akzeptieren. Aber man kann sehr fein zwischen den Zeilen Dinge ansprechen. Gell? Also ich würde jetzt nie sagen, dieser Mensch war ein Alkoholiker, dieser Mensch war ein Narzisst. Aber ich kann, oder auch wenn Kinder vorausgegangen sind in Familien, die, was nicht verarbeitet wurde, da baue ich ein Ritual ein. Zünde zum Beispiel, es gibt immer diese Trauerkerze, zünde eine zweite Kerze für das verstorbene Kind mit an. Erwähne das schon auch, dass sowas nie vergessen wird und dass dieses Kind immer Teil der Familie bleibt. Und da ist natürlich das große Weinen dann natürlich, weil die dann während der Trauerfeier auch aufbrechen dürfen. Sie dürfen. Ich gebe auch meine Reden vor der Trauerfeier nie aus der Hand, weil für mich das so wichtig ist, dass die Trauerfamilie damit Abschluss findet und nicht das vorher liest und sagt, na, das und das, die dürfen mir vertrauen und bis jetzt hat es immer funktioniert. Und natürlich auch Narzissten, wo die Kinder dann da sitzen und eigentlich sie zeigen keine Regung. Da habe ich zum Beispiel einmal eines gemacht, ich habe einen Brief von ihm an die Kinder geschrieben, während der Trauerrede, ja, wo er reingeschrieben hat, dass er weiß, was alles war und dass, also nicht angesprochen, nichts angesprochen.
Ja, ja.
Nur dieses Vergebungsritual, dass sich trotz allem oder er trotz allem seine Kinder geliebt hat. Nur er konnte es nicht besser. Ja? Also solche Sachen, das hat lange gedauert, bis ich mich das wirklich, also ein Jahr gedauert, bis ich mich das wirklich getraut habe. Aber wenn wirklich schwierige Sachen sind, versuche ich da schon auch was zu heilen noch in den Reden.
Ja, wunderbare Idee. Das ist eine tolle Lösung, etwas anzusprechen, ohne es beim Namen zu nennen, finde ich.
Ja, das sind halt so Impulse. Weißt du, ich bin beim Trauergespräch, ich nehme mir das mit. Also in dem Moment, Trauergespräch, zack, da macht es blalalap, blalalap, blalalap. Also das ist wirklich, da kommt ja ganz viel rein. Und da kommen eben auch schon diese Impulse, okay, was kann ich denn da überhaupt tun? Ja, und dann kommt mir halt so ein Impuls, wie, und ich denke mir oft, vielleicht war es der Verstorbene selbst, der mir diese Info gegeben hat, bitte, ich möchte, dass du diesem, so habe ich manchmal das Gefühl,
ja,
ich möchte, dass du einfach noch einmal so ein Vergebungsritual mit denen machst, dass ich sie geliebt habe, aber ich konnte nicht anders. Ja.
Ja, toll. Also jetzt, wo du das berichtest, ich fühle so wirklich, denk so, wow, das hätte ich gerne gehört. Einfach nur vielleicht in 2, 3 Sätzen, ne, das hätte mir ausgereicht. Mhm. Finde ich ganz toll.
Danke.
Das, das die Spüren, ne, der Verstorbene ist dabei. Aus meiner Arbeit weiß ich das auch, dass da in der Regel, nicht immer, aber von Seiten derjenigen, die gegangen sind, dieses Interesse da ist, ne, und dieser Rückblick auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das bei manchen tatsächlich sogar Teil der Lebensrückschau ist, wo auch darauf geschaut wird, was passiert an diesem Tag, der so wichtig ist.
Ne,
da, das ist also wirklich, ich glaube, neben der Geburt ist nicht unbedingt der Tod selbst, sondern der Moment, wo alle kollektiv Abschied nehmen, ist der wichtigste Moment. Und das ist der Raum, der da ist, da darf nochmal etwas gesagt werden, etwas geteilt werden. Und ja, es ist der Tag, an dem es dann tatsächlich auch für den Verstorbenen weitergeht im Prinzip oder die Möglichkeit da ist. Ne?
Auch sich nochmal zu verabschieden. Also das habe ich schon, ich habe dir eh schon erzählt in unserem Podcast, also in meinem Podcast, wie wir den aufgenommen haben, ich bin ja nicht, also ich sehe ja nichts, aber ich fühle ja so viel, ja. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, was ich immer so schön finde, ist, wenn wir wirklich Lieder spielen, die der Verstorbene oder die Verstorbene gern gehabt hat. Gell? Und dann, wenn so, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist jetzt ein Lied und ich fühle es nur. Und da kriege ich immer Gänsehaut, wie denke ich mir, der steht jetzt da und tanzt. Und hat eine Freude, dass die jetzt alle da sind nochmal und mit ihm den Abschied, das letzte Fest der Liebe feiern.
Ja.
Bevor ich in eine andere Dimension wechsle.
Ja, gell? Genauso sehe ich es
ja
auch.
Ja. Das finde ich so, so schön, immer dieser Gedanke. Und deswegen sage ich auch immer oder predige das schon fast. Bitte sorgt's vor für eure eigene Trauerfeier. Also ich habe so ein Vorsorgepaket jetzt geschneidert, wo man wirklich auch mit mir schon mal sich überlegen kann, wie soll das alles aussehen, wenn es soweit ist. Gell? Und auch dieses Thema Endlichkeit, endlich mal fokussieren, da ist, ich werde hier nicht ewig sein. Ja? Und aus dieser oberflächlichen Bubble mal rausgehen und sich einmal so eine Stunde, zwei Stunden Zeit nehmen und sagen, okay, dieses Lied, das ist zu erledigen, wie möchte ich beerdigt werden? Wichtig. Wichtig auch für die Hinterbliebenen und für einen selbst.
Ja, absolut. Ich bin ja ein Riesenfreund davon. Es gibt denn keinen Unterschied, weil ich bin letztens darauf angesprochen worden. Ja, das ist doch alles Projektion. Du lebst doch nicht im Hier und Jetzt, wenn du deine eigene Beerdigung planst oder auch dein Leben nach dem Tod. Ich würde gar nicht mit der Beerdigung aufhören wollen, sondern es geht noch weiter. Wir manifestieren unser Leben hier und in diesem Prozess manifestieren wir tatsächlich auch, wie es für uns weitergeht, unser persönlicher Weg, in welchen Resonanzräumen lande ich nach dem physischen Tod und was habe ich vielleicht auch noch hier zu erledigen. Und ich sehe das gar nicht als Projektion, sondern ich sehe das als Dienst an den Lebenden. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, was passiert, wenn ein Familienmitglied oder ein guter Freund oder eine gute Freundin aus dem Leben gerissen wird und ich bin verantwortlich plötzlich für die Gestaltung dieses letzten Tages, ne, dieser Feier, dieser Rückschau und allem, was da dran hängt. Und ich kann gar nicht in meiner Trauer sein vernünftig, weil ich mit organisatorischen Aspekten total überladen bin und statt Vertrauen Stress da ist. Und das finde ich eben ganz wichtig. Es geht nicht nur um dich in dieser Planung, sondern auch um diejenigen, die zurückbleiben und denen du jetzt schon einen Raum bereiten kannst, in dem du in die Verantwortung und in die Kraft trittst und gewisse Vorbereitungen triffst.
Ja, na, weil das ist katastrophal. Ich meine, natürlich, zum Bestatter musst du sowieso, ja. Aber da geht's ja schon mal los. Warum gehe ich nicht zum Bestatter meines Vertrauens zu Lebzeiten und sage, hey, hallo Bestatter, ich bin jetzt da, ich möchte dieses Vorsorgegespräch. Ja, da geht's ja schon los. Was habt ihr für ein Foto, was ihr zum Sarg stellt? Gibt kein gescheites Foto von dem Menschen. Traurigst, ja. Da musst irgendwo wen wegschneiden und das ausschneiden und hin und her. Na, warum? Warum ist es so schwierig, dass man sich über das Gedanken macht? Und ich sehe es halt wirklich für mich so, also ich habe jetzt meinen 50er, für mich ist jetzt so quasi Halbzeit, mehr oder weniger. Und für mich ist jetzt mein Geburtstagswunsch an mich zum 50er, dass ich mir einen Termin bei meinem Bestatter ausmache. Und das jetzt echt mache und ich weiß auch schon, welche Lieder ich hören will, etc. Wie ich beerdigt werden will, wo ich beerdigt werden will, das sind alles Sachen, über die ich mir jetzt Gedanken mache. Du weißt es einfach nicht.
Ja, nein, ist auch wunderbar. Du weißt nie, wann der Tag kommt. Ne? Man denkt immer, ja, wir haben doch noch Zeit, da ist doch noch Zeit dafür. Ich verstehe das, wenn Menschen generell im Konflikt mit dem potenziellen Tod stehen.
Natürlich.
Dass das Ängste auch schürt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass diese Angst dadurch genommen wird, indem man sich öffnet und daran geht, wie man auch andere Dinge im Leben einbezieht und plant. Ich fand den Ausdruck jetzt eben extrem. Wer die Videoversion sieht, der hat gesehen, ich musste fast laut auflachen, als du den Ausdruck geh zu deinem zum Bestatter deines Vertrauens.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Ich muss mir überlegen, wer soll mich denn abholen? Du, für mich ist es ganz schwierig. Ich bin Trauerrednerin, ich kenne die alle, gell? Und ich denke mir dann, oh mein Gott, naja, wenn mich die Burschen da jetzt dann abholen, ja, und ich liege da irgendwo, na, frage nicht, ja, weißt ja nicht, wo ich umfall. Aber damit muss ich halt dann auch klarkommen.
Ja, ich glaube nicht, dass die meisten Leute einen Bestatter ihres Vertrauens haben, aber ich finde, es ist ein gutes Schlagwort. Ne? Wem würde ich damit vertrauen?
Ja.
Und ich habe es in den vergangenen anderthalb Jahren eben sehr intensiv erlebt mit gleich 3 Familienmitgliedern, die sich konsekutiv verabschiedet haben sozusagen, dass da einfach sehr schnell reagiert wird und man hinterher vielleicht auch sagt, das hätte auch anders sein können, ne? Oder hätte jemand anders sein können. Das finde ich ganz, ganz wichtig zu schauen, wer übernimmt die Organisation und nicht einfach nur die gelben Seiten durchzugucken oder in diesem Fall das Internet im heutigen Zeitalter und sagen, okay, der ist jetzt in der Nähe, nehmen wir den. Ne?
Ja.
Sind doch alle gleich. Nein, die sind nicht alle gleich. Da gibt es ganz, ganz krasse Unterschiede und ich finde es so wichtig, dass man da jemanden hat, mit dem man auf Augenhöhe ist und der... Ja, mit dem man auch in Resonanz steht. Denn der empfiehlt letztendlich auch Menschen wie dich zum Beispiel.
Genau.
Ne? Und hat da gewisse Erfahrungen oder nicht. Und wenn der sich Mühe gibt oder die, das sind ja, es ist ja, sind, ist ja nicht, ist zwar eigentlich ein klassischer Männerberuf, muss man ganz einfach sagen, Bestatter, ne, immer noch. Aber es gibt auch weibliche Bestatter. Ja.
Also wir haben in Salzburg hier 3 Damen, die ein Bestattungsunternehmen sehr erfolgreich führen. Und gerade in Deutschland auch immer mehr. Eine Freundin von mir macht jetzt gerade die Ausbildung zur Bestatterin. Also, ja, das ist so, auch dieser Tod an sich hat sehr viel Weiblichkeit mittlerweile.
Ja, weil, das ist auch schön, das ist auch gut so, weil es war immer, also als ich aufgewachsen bin, wir haben auch jetzt in unserer Region, und man möge mich berichtigen, wenn es nicht stimmt, aber ich kann, also als wir nach einem Bestatter geschaut haben, da war keine Frau. Mhm. Da gab es niemanden hier in der Region, es sind alles Männer gewesen und oftmals sind das ja auch so Sachen, die weitergegeben werden innerhalb der Familie.
Genau.
Das ist ja, das ist so ein Beruf, da wächst man rein, wenn man nicht so natürlich damit aufwächst. Viele Menschen haben Berührungsängste damit, das kann ich auch total verstehen. Und wenn man in einer Bestatterfamilie war, bei uns im Ort gibt es schon über mehrere Generationen den Bestatter mit gleichem Nachnamen.
Ja, das sind aber immer ich frage mich eh oft, die wachsen da rein oder müssen reinwachsen. Ich glaube, dass das oft gar nicht so einfach ist. Gell? Du musst da reinwachsen, ob du das jetzt für dich wünschst oder nicht, gell? Also das, ich glaube, die haben oft gar keine so eine Wahl. Ich glaube, dass das oft gar nicht so lustig ist. Gell? Aber ja, es ist natürlich dieses Bestatterwesen ist schon ein Beruf, wo man, also ist schon nochmal eine Nummer.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja.
Wie, um nochmal aufs Reden zurückzukommen, denn das ist ja eigentlich unser Thema heute. Wenn du eine Rede hältst, und das gilt jetzt auch für eine Trauung oder du bist ja Freirednerin, da gibt es auch andere Themen, mit denen du dich beschäftigst, aber du hast einen genauen Plan, ne? Du hast eine Rede vorbereitet. Wie häufig passiert das oder passiert es überhaupt, dass du plötzlich da stehst und es kommt was anderes aus deinem Mund, als auf deinem Zettel steht?
Nie.
Nie?
Nein. Außer ich muss komplett spontan sein, weil irgendwas passiert, wie eine Wetterkapriole oder sonstiges. Das ist aber eher bei den freien Trauungen. Aber nein, meine Reden, die werden hier zu Hause vorgefertigt, geschrieben. Also, na, das ist schon, und es passt eigentlich immer. Also es ist genau so, wie es geschrieben ist, so ist es richtig.
Ja, ich frage deshalb, weil wir vorhin das Thema hatten, der Verstorbene ist anwesend bei der Feier dann und plötzlich kommt vielleicht eine Inspiration, ne, wo man das Gefühl hat, okay, hier fehlt was oder hier könnte was anders sein.
Na, weil es so wie es ist, schon so geschrieben ist, dass einfach, also, na, da bin ich, na, kommt eigentlich nie. Es kann mal höchstens noch ein Impuls sein, dass ich bei der Verabschiedung noch kurz was anderes sage und tanze gut da oben weiter oder so. Irgendwas schon, so kleine Sachen. Aber die Rede passt meist hundertprozentig. Es kann halt nur sein, dass wieder jemand dazwischen was sagen möchte, der es vorher nicht gesagt hat. Dann musst du wieder improvisieren, den wieder irgendwo reinquetschen. Weil was ja das Schade oder das Traurige ist, wir haben ja auch nicht so viel Zeit bei so einer Trauerfeier. Gell? Ein ganzes Leben darf in eine halbe Stunde gepresst werden.
Ja. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Man wird als Mensch dort sehr reduziert in einer Trauerrede. Das lässt sich leider auch gar nicht vermeiden aus rein linear zeitlichen Gründen. Ne? Das ist natürlich so ein Faktor. Wie finden die Leute dich? Wie ist das hauptsächlich durch Empfehlung oder ja, weil ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, wenn der Bestatter jetzt nicht gesagt hätte, wir haben einen Trauerredner, bei mir war klar, mein Vater war kein Kirchgänger, ne, der wollte keine religiöse Zeremonie, hätte er nicht für richtig empfunden. Und die Frage war einfach, machen wir es selbst, die Rede, oder ja, und uns wurde dann jemand nahegelegt sozusagen. Ne?
Genau.
Aber ja, ich hätte jetzt im Nachhinein denke ich, ja, wie hätte ich das besser machen können oder anders machen können, dass ich jemanden gefunden hätte, mit dem ich vielleicht mehr in Resonanz bin.
Das ist immer das Thema. Also ich bin ja natürlich bei ein paar Bestattern da gibt es sogenannte Trauerrednerlisten, da bin ich schon oben. Aber wenn du mich nicht selbst mal bei einer Trauerfeier gehört hast, kannst du es dir ja nicht vorstellen. Das ist ja das große Thema. Deswegen geht's meist über Mundpropaganda und Empfehlungen. Das heißt, der hat mich auf einer Trauerfeier gehört oder es ist ein Bekannter gewesen, der verstorben ist. Dann wissen die, okay, da gibt's die Herzenssprecherin, die Caroline Stiegler. Dann muss ich halt das dem Bestatter sagen, wenn der wen anderen empfiehlt, dass er mich möchte. Oder eben, man findet mich über Instagram, wie auch immer, aber meistens empfehlen, die Trauerredner werden von den Bestattern empfohlen. Also das heißt, es sind quasi für uns sehr, sehr wichtig.
Ja, mir kommt gerade der Gedanke, weil man hat ja keine Arbeitsproben generell zur Verfügung. Ne? Wenn ich jetzt eine Band suche für meine Hochzeit, da die haben ein Reel, ne, oder bei YouTube irgendwie, dass, ah ja, die können Musik machen, aber für diesen Tag, der ja so wichtig ist, ne, da muss man sich dann verlassen auf, ja, entweder die Erfahrung, die man gemacht hat bei einer anderen Feier, wo man dich gesehen hat oder gehört hat vielmehr, und oder auf die Empfehlung von jemandem.
Genau, aber jetzt bin ich ja schon mittlerweile 4 Jahre fast freie Rednerin und Trauerrednerin. Also du brauchst Geduld. Das ist wirklich so, und das Glück, bei einem Bestatter reinzukommen, der dich dann auch empfiehlt, und dann Step by Step geht es halt in die richtige Richtung, weil es sind ja auch noch ganz viele, die trotz allem noch immer Pfarrer haben möchten für die Trauerfeiern oder in die Kirche gehen. Und ansonsten, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich mache ja auch mit den Pfarrern in der Kirche das gemeinsam, manches Mal, wo ich quasi die Lebensrede mache und der Pfarrer dann die Predigt. Ist auch eigentlich sehr, sehr schön, gell? Weil man halt beides verbinden kann, und das gibt den Menschen auch ein gutes Gefühl. Und viele sind halt noch vom alten Schlag, die möchten halt noch, dass der Sarg mit Weihwasser gesegnet wird, etc. Ich meine, Weihwasser und so weiter kann ich natürlich genauso machen, aber ich finde, das soll eigentlich schon der Pfarrer machen. Das ist eine Funktion der Kirche.
Ja. Denke ich auch. Wenn das im Programm ist, dann auch richtig.
Ja.
Was ist ein guter Tag für dich? Wann hast du das Gefühl, oder ich frage mal anders, gibt es Tage, wo du deinen Arbeitstag abschließt und denkst, so heute war besonders gut? Und wenn ja, was macht das aus? Ne? Was führt zu diesem Gefühl? Und vielleicht auch das Gegenteil, gibt es Tage, wo du sagst, hätte auch anders laufen können?
Also ein Arbeitstag, der besonders gut war, ist, wenn ich eine Trauerfeier hatte und einfach rausgehe nach der Trauerfeier und die Familie zu mir herkommt, mich umarmt und sagt, Caroline, das war so super, und man dann noch nachher schreibt, du, wir waren jetzt noch beim Leichenschmaus, was weiß ich, das ist ein komisches Wort, ja. Also wir waren noch essen, so sagten wir in Österreich Leichenschmaus. Und jeder hat gefragt, wer du warst und ob du den Verstorbenen gekannt hast. Ja, also das ist für mich der beste Tag, weil das ist das größte Kompliment, weil dann weiß ich, die Rede war genauso, wie sie sein sollte. Ja. Und auch wenn mir Reden leicht von der Hand gehen, es ist ja nicht jede Trauerrede leicht. Also ich habe ja auch Suizid und Sonstiges, wo ich dann wirklich da sitze. Oft brauche ich dann 30 Minuten, bis ich überhaupt reinkomme. Also ich versuche dann zu meditieren oder halt wirklich auch ein bisschen das fließen zu lassen und zu bitten um Eingebung, ja. Und natürlich, es gibt die schlechten Tage auch, wenn ich keinen Auftrag bekomme. Die schlechten Tage. Na, also es ist auch gut, mal keinen Auftrag zu bekommen, weil ich würde nicht, glaube ich, wenn ich jetzt jeden Tag die ganze Woche durch 2 Trauerfeiern am Tag hätte, würde ich mich das energetisch kaputt machen auf die Dauer. Es gibt solche Momente, das mache ich auch, aber bei mir ist es wirklich die Qualität der Reden als die Quantität.
Gell? Und das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Weil du bist in einem Beruf und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Trauerreden wahrscheinlich den Hauptteil deiner Sprechertätigkeit ausmachen. Mhm. Die Leute sterben häufiger, als dass sie heiraten. Und beziehungsweise jeder heiratet. Naja, eigentlich ist es falsch ausgedrückt.
Man weiß es nicht.
Viele heiraten mehrfach, aber sterben tun sie nur einmal. Aber grundsätzlich, so, das ist so meine Vorstellung, dass ein Redner doch mehr mit Trauerreden beschäftigt ist unterm Strich als mit Reden anderer Natur.
Kommt drauf an. Es gibt auch freie Rednerinnen, die nur die Trauungen machen, weil sie sich über die Trauer gar nicht drüber trauen. Trauen. Ja. Da waren wir wieder beim Trauen, gell? Lustig.
Ja.
Mhm. Vertrauen.
Auch wieder das Vertrauen,
ja. Und das musst du auch, oder müssen tut man gar nichts, aber das ist schon nochmal ein anderer Grad. Also ich biete ja auch an, dass ich Trau-Rednerinnen coache in dem Bereich, wie gehe ich in die Trauer über, ja. Aber wenn du dieses Einfühlungsvermögen und so, das haben wir ja alle, wir Redner. Aber bei mir ist halt nochmal dieser Grad, diese spirituelle Schiene, ja. Also ich bin eine spirituelle Rednerin, so sehe ich mich halt auch, gell. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Jetzt bin ich da irgendwie abgeschweift.
Jetzt habe ich meine eigene Frage vergessen. Ist aber nicht so tragisch. Es ging darum, wo ich hin wollte, war, du machst mehr Trauerreden, als jetzt auf Hochzeiten zu sprechen oder bei Taufen oder was auch immer.
Genau.
Aber also, nimmst du das mit nach Hause? Es sind ja oftmals auch schwere Geschichten, die du dort.
Ja.
Nicht jeder schläft im Bett ganz friedlich ein, sondern du hast wahrscheinlich ganz krasse Geschichten, die du anhören musst, die du verarbeiten musst. Kannst du das alles irgendwie bei denen lassen oder gehst du nach Hause und wie ist das? Begleitet dich das noch weiter?
Also, es ist alles eine Frage der Übung. Es war am Anfang, das erste Jahr war hart. Also da habe ich schon viel, viel zu knappern gehabt. Aber mit der Zeit geht es besser, aber es geht nie ganz weg. Es ist immer da. Das ist, du bekommst den Auftrag, du gehst zum Gespräch, du lernst diesen Verstorbenen mehr oder weniger kennen und ich trage das dann mit mir bis zum Zeitpunkt der Trauerfeier, wo ich mich dann auch verabschiede, vorm Sarg, vor der Urne, mich nochmal verneige, mich wirklich auch nochmal verabschiede und dann versuche, das abzustreifen. Zweimal ist es nicht ganz gelungen. Also da habe ich schon einen Anteil dabei gehabt, aber ich habe dann ein Medium, die mich dann wieder energetisch reinigt. Ich räuche mich mit Salbe ab, ich mache halt all diese Dinge. Ich habe ein eigenes Duschgel, das energetisch reinigt und solche Dinge. Ja, naja, lach nicht,
ja.
Aber du brauchst was, gell? Wenn du halt so bist wie ich. Ja, ich weiß ja nicht, wie die anderen sind, ja. Aber für mich ist es halt so ein Ritual richtig. Und die Natur erdet und reinigt mich. Und das ist für mich ganz wichtig, raus mit dem Hund in die Natur. Ja, das brauche ich.
Ja, ich denke, wenn man empathisch ist, ne, oder hochempathisch, dann können solche Geschichten auch eine Menge mit dir anstellen. Ne? Gerade wenn es vielleicht um Kinder geht oder Suizide oder irgendwelche bösen Unfälle.
Ja.
Man muss sich ja da wirklich reindenken. Ne,
volle Kanne, ja.
Ja, ja.
Ja.
Ich glaube, da wären mir die Trauungen dann zwischendrin doch ganz lieb, ne, wo man
deswegen mache ich's ja.
Das Glück hervorheben kann, ne, auch.
Ja.
Aber es ist so ein wichtiger Beruf und ich finde es super spannend, dass es jemand für sich findet, so eine Berufung. Mhm. Das ist ja, glaube ich, nicht unbedingt ein klassischer Ausbildungsberuf, ne, wo man sagt mit 19, ich habe jetzt Abi gemacht, jetzt werde ich Trauerredner.
Ist auch so, weil ich glaube, mit 20, 21 ist das auch ein Beruf, den du gar nicht packst. Also ich glaube, du musst da schon auch eine Persönlichkeit haben, du musst etwas darstellen. Und also ich kenne auch keine Trauerredner, die 20, 21 sind. Gell? Und auch dieses Sprechen vor Menschen und dieses Befassen mit der Endlichkeit, mit dem Tod und da vor einem oder hinter einem Sarg nachzugehen, so knapp, ja, bei einer Beisetzung. Ich setze ja auch bei, ja. Das ist schon nochmal eine Nummer. Das ist schon was, wo ich gefestigt sein muss, geerdet sein muss, darf, ja. Muss, eigentlich musst du's. Ja.
Ja, und, ja, ganz wichtig.
Ja. Also, es ist schon, also ich glaube, dass das Alter, wo ich angefangen habe, so um die 45, 46, genau richtig war. Für mich selbst jetzt, ja.
Ja, da muss eine innere Reife da sein,
genau.
und eine Bereitschaft. Ich versuche gerade, mich da rein zu versetzen. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt mit 20, ne? Dass das überhaupt eine Option ist. Interessant, ja.
Da war es auch noch nicht so, das kommt halt jetzt immer mehr. Also jetzt momentan ist es ein richtiger Boom, ein Boom an, ich werde jetzt Redner, ich werde jetzt Trauerredner, ich werde jetzt Traurednerin. Ja, wird auch genug Werbung gemacht dafür, wobei ich sehe es halt nicht als Beruf oder als Hobby, sondern für mich ist es Berufung, wirklich. Also gerade die Trauer ist für mich Berufung.
Ja.
Ja.
Du hast einen wunderschönen Podcast, der über alle gängigen Podcast-Kanäle auch ausgestrahlt wird, nicht über YouTube, da bist du, glaube ich, nicht, ne?
Nein.
Da habe ich dich nicht gefunden, aber über Spotify, über Podcaster etc.
Ja.
Magst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie, ich weiß ja, wie mir die Inspiration gekommen ist zu meinem Podcast, ne, wo ich plötzlich diese Lust darauf hatte, Menschen kennenzulernen. Das war bei mir so der zündende Gedanke, Menschen kennenzulernen, mit denen ich normalerweise überhaupt nicht sprechen können würde, weil die keinen Grund hätten, mit mir zu reden oder weil ich mich auch gescheut hätte, sie einfach mal anzuquatschen. Ne? Aber so passieren ja tolle Begegnungen auch. Wie war das bei dir? Was war deine Inspiration zu starten?
Also ich hatte ja schon vor 2 Jahren diese Inspiration, mit Menschen zu sprechen, die sich mit dem Tod und mit der Trauer auseinandersetzen. Und habe das damals, da war das mit Spotify alles noch nicht so Ding, und habe das damals über Instagram als Video reingestellt, unter anderem eben mit der Judith Brauneis, das Fräulein Tod, diese Pathologin aus München, die mittlerweile eine sehr liebe Freundin von mir geworden ist. Wir haben uns auch so kennengelernt. Oder es gibt in Tirol jemanden, das nennt sich Trauerherz, da geht es eben auch um Todesanzeigen und hin und her, und mit dem habe ich dann gequatscht. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich eine Kartenlegerin gefunden, ich glaube auf Instagram, die Corinne Weihrauch, und der Name Weihrauch hat mir so gefallen, ja. Und wir haben dann miteinander gesprochen, sie hat gesagt, gell, lass uns doch mal ein Interview machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber jetzt mache ich das nicht mehr so, sondern jetzt gehe ich da wirklich rein in Medias Res, und dann ist mir wirklich dieser Podcast-Name, Podcasts, also Liebe ist Podcasts mit Herz vom Leben und vom Sterben, der war dann so da, und seitdem mache ich das, und manche Leute kommen dann auf mich zu, so wie die eine Mutter, die ihren Sohn bei einem Rodelunfall verloren hat, wollte mit mir über das sprechen, und ja, also es ist, ich liebe das. Also das ist wirklich so schön, weil man einfach mit Menschen sich austauschen kann. Und das hat jeder von uns so viel zu sagen, was so wichtig ist. Gerade im Bereich Sterben, Tod, Trauer. Also mir hat das auch so gefallen, mit dir den Podcast zu machen. Und ich habe dich einfach angeschrieben. Ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach. Ja? Und schau, jetzt machen wir schon den zweiten.
Ja, manchmal passt es einfach. Ne? Denkt man so, okay, das flutscht, ne, das fließt und das ist wichtig oder relevant.
Ja.
Und deshalb, schaut gerne mal oder hört gerne mal rein in Carolins Podcast. Du hast auch so einen wunderschönen Namen, der da ist.
Liebe ist Podcast mit Herz vom Leben und vom Sterben.
Ja, wunderschön. Und ich fühle mich geehrt, dass ich dabei sein durfte.
Mir war es eine Ehre.
Liebe Caroline, vielen Dank für dein Sein, für dein Werken, für das, was du in die Welt bringst, was so unglaublich wichtig ist auf unserem
Danke.
Weg. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in diesem Rahmen. Es gibt ja immer mal was zu besprechen.
Es gibt immer was zu tun.
Genau.
So sagen wir es, gell, lieber Oliver. Es war mir eine große Freude und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich schon sehr, wenn ich mir dann anhören darf.
Ganz liebe Grüße nach Österreich.
Liebe Grüße an dich zurück. Baba. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.